Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Arundhati Roy, die ist eine der bekanntesten Autorinnen Indiens. In ihren Büchern hatte sie zuletzt immer wieder ihr Land scharf kritisiert für religiösen Nationalismus, für soziale Ungleichheit, für Umweltzerstörung. Jetzt hat sie ein sehr persönliches Buch geschrieben, ein zärtliches Buch über ihre geniale und grausame Mutter. Herzliche Einladung, einen echten literarischen Weltstar zu hören. Arundhati Roy ist gleich zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich drauf. Ihr erster Roman machte Arundhati Roy zu einem Weltstar. Der Gott der kleinen Dinge gewann den Booker Prize und wurde weltweit über 8 Millionen Mal verkauft. Danach trat Arundhati Roy vor allem als politische Kommentatorin auf. Sie setzt sich seit fast 30 Jahren ein gegen Ungleichheit, gegen Unterdrückung und Umweltzerstörung in Indien. Ein Engagement, das immer wieder sie selbst und auch ihre Familie in Gefahr gebracht hat. Umso gespannter bin ich jetzt auf unser Gespräch. Arundhati Roy ist gerade in Deutschland mit ihrem neuen Buch Meine Zuflucht und mein Sturm. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for joining us today, Arundhati Roy.
It's my pleasure.
In Indien ist ihre Mutter Mary Roy eine, ja, ich würde sagen, feministische Ikone. Von ihr handelt ihr neues Buch. Sie gründete eine Schule, an der Mädchen und Jungen zusammen lernen. Sie sprach über Gewalt in der Ehe. Sie kämpfte für Frauenrechte. Und gleichzeitig war diese Mrs. Roy ihnen, also ihrer Tochter, gegenüber ein grausamer Mensch. Sie hat sie beschimpft, gedemütigt, aus dem Auto geschmissen und dann stundenlang auf der Straße stehen lassen. Von all dem erzählen sie in diesem Buch. Und trotzdem ist das keine Abrechnung. Ich muss sagen, ich war zuerst wirklich erstaunt und dann aber nach ein paar Seiten tief beeindruckt davon, mit welcher Nachsicht Sie über Ihre Mutter schreiben. Wie haben Sie diesen versöhnlichen Ton gefunden?
Obviously, she was cruel and harsh. But she was also magnificent woman, you know.
Ja, sie war auch grausam und streng, aber sie war auch eine tolle Frau. Sie hat mir die Literatur nahegebracht. Sie hat mich sozusagen zu einer Kosmopolitin werden lassen in diesem kleinen Ort in Kerala. Sie hat mir Shakespeare nahegebracht. Sie hat mir erklärt, was der Mississippi ist, was Sklavenhandel ist und so weiter. Über den Vietnamkrieg hat sie mit mir gesprochen, all diese Dinge. Und man sagt ja immer, dass eine interessante Kindheit einen zur Schriftstellerin werden lassen kann. Und ich konnte sehen, schon früh selber sehen, dass sie als geschiedene Frau aus so einer konservativen Familie mit diesen zwei Kindern wirklich heftige Probleme hatte. Sie ist selbst sehr stark erniedrigt worden, war eine Ausgestoßene gewissermaßen. Und sie hatte selbst auch einen grausamen und gewalttätigen Vater. Und diese Dinge haben sie dann selbst zu dieser harschen, strengen Person werden lassen. Und sie hat auch selbst über diese Vergangenheit gesprochen. Also ich kannte sie sozusagen nicht nur als Mutter, sondern konnte sie auch als eine Person wahrnehmen, die all das erlebt hat. Und ich konnte daher auch erkennen, wo ihr eigenes Verhalten herrührte. Aber ich bin ja dann auch gegangen. Ich habe ja diesen Ort verlassen und bin dann erst als Erwachsene später wiedergekommen.
But I left, you know, I left home and I grew up very, very quickly. And then return to her as an adult.
Sie haben jetzt schon erzählt, wie Ihre Mutter Sie an Literatur herangeführt hat, an bestimmte Autorinnen, Autoren. Sie haben selbst ja auch diese bald sehr berühmte Schule Ihrer Mutter besucht, mussten Sie da öffentlich mit Mrs. Roy ansprechen. Und zu einer grundlegenden Praxis an dieser Schule gehörte das sogenannte freie Schreiben. Was hat Sie das gelernt als Autorin oder vielleicht allgemeiner auch gefragt, wie hat Ihre Mutter ihr Schreiben tatsächlich geprägt?
You know, I think it's really impossible to say properly and correctly what shapes you as a writer.
Ich denke, es ist immer unmöglich, wirklich genau zu sagen, was einen als Schriftstellerin geformt hat. Das sind alles nur Theorien letzten Endes. Aber ich denke, dass diese sehr konservative Gemeinschaft, aus der unsere Familie kam und die Mutter kam und die, von der sie als geschiedene Frau, die noch dazu außerhalb dieser Gemeinschaft geheiratet hatte, ausgestoßen war und sozusagen am Rand leben lassen hat, schon ein besonderer Einfluss war. Denn wir, mein Bruder und ich, bekamen schon als Kinder immer gesagt, ihr gehört nicht dazu. Und wir haben das irgendwie akzeptiert. Also mir wurde gesagt, du wirst nie heiraten können. Keiner wird dich heiraten wollen, weil du halt anders bist. Und das hat uns gewissermaßen davon befreit, befreit, all diesen Formen folgen zu müssen, uns Mühe geben zu müssen, dazugehören zu wollen. Dieser Rand trug auch dazu bei, also unsere Mutter war sozusagen auch kein sicherer Hafen für uns, in den wir uns hätten fliehen können. Und das hat dazu geführt, dass man alles hinterfragt hat, alles, was einem geboten wurde, dass man es nicht einfach so hingenommen hat, was einem die Gesellschaft vorgegeben hat. Das, denke ich, hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich dieser politische, literarisch interessierte Mensch bin, der ich bin. Meine Mutter hat mich auch ermutigt, frei zu schreiben. Das wirklich, also nicht so, wie man in Büchern schreibt, sondern das, was einem durch den Kopf geht, dass man sich fragt, was habe ich heute erlebt? Und das ist ja besonders wichtig, wenn man in einer Kolonialumgebung aufwächst, wo einem gewisse Dinge vorgegeben werden, ein Standard, dem man zu folgen hat. Und das war eben nicht der Fall. Und ich erinnere mich, als ich 5, 6 Jahre alt war, dass ich das erste Mal sozusagen frei geschrieben habe über Miss Mitten, die Lehrerin meiner Vorschule, die eine ziemlich grausame, strenge Person war und die mir wirklich ins Gesicht gesagt hat, dass sie mich nicht mag und man würde den Teufel in meinen Augen sehen. Und dann habe ich über diese Frau geschrieben und ich habe geschrieben, dass wenn ich sie sehe, denke ich an Lumpen und dass sie bestimmt eine kaputte Unterwäsche trägt. Und das hat meine Mutter gesehen und sie hat mir dann gesagt, ja, es ist okay zu schreiben, was du über deine Lehrerin denkst. Und das war sozusagen die erste Literaturkritik, die mir klar gemacht hat, es ist in Ordnung, nicht zu akzeptieren, womit man konfrontiert wird.
It was probably the first form of literary criticism or criticism of not accepting what was being handed out to you.
Mit 16 ziehen Sie von zu Hause aus. Sie haben es schon gesagt, Sie verlassen Ihre Mutter, Sie studieren Architektur in Delhi. Und Sie beschreiben das im Buch als eine Zeit, in der Sie sehr wenig Geld haben, in einem ganz heruntergekommenen Wohnheim leben. Und trotzdem ist das für Sie eine Phase der Freiheit, ein Aufbruch zu sich selber. Noch dazu sind es eben die 1970er Jahre, also in denen Sie der bunten Mode der USA nacheifern, die teils selber basteln und Popmusik hören. Für diese Freiheit aber mussten Sie Ihre Mutter verlassen und bald darauf kommt es auch zu so einem mehrjährigen Bruch. Mein Eindruck war, dass Sie nach diesem Auszug eigentlich nie wieder so richtig zu Ihrer Mutter zurückkehren konnten.
By the time I was a teenager, you know, in my last years in high school, the relationship between us had become really hard.
Yes. Teenager, die letzte Zeit, die ich an der Highschool verbracht habe, war die Beziehung zu meiner Mutter wirklich sehr schwierig geworden. Und wirklich, um zu überleben, musste ich sozusagen zu Hause verlassen. Das war nicht so, dass ich sie gehasst hätte, aber es war so, dass wir sozusagen zwei große Mächte waren, die einander gegenüberstanden und die sich zerstört hätten am Ende, wenn man sich weiter aufeinander eingelassen hätte. Und so habe ich wirklich meine Flucht geplant, wirklich überlegt, wie es gehen kann. Es war damals so, dass wenn man sich an der Architekturschule in Delhi eingeschrieben hat, war es schon möglich, ab dem ersten Studienjahr zu arbeiten. Und so konnte ich mir vorstellen, dort zu überleben. Also zum Beispiel in irgendwelchen Architekturbüros oder in der Wandgestaltung zu arbeiten. Und ich bin dann nach Delhi gefahren, 2 Tage und Nächte mit dem Zug. Es war, als ob man in ein anderes Land fährt. Und bin dann tatsächlich nach 2 Jahren, die ich dort gewohnt habe, nicht mehr nach Hause gefahren für einige Jahre. Dieses Gefühl von meiner Mutter erdrückt zu werden. Das war schon vorhanden und ich war ihr ja so sehr verbunden und sie hat dann gemerkt, dass diese Person nicht mehr da ist, bei der sie so viel abladen konnte. Aber für mich war es eben sehr wichtig und diese Zeit, in der ich in Delhi war, war auch geprägt von, was Sie sagen, der Musik und die 70er Jahre, das war wirklich auch meine Zeit. Ich mag diese Musik auch immer noch, auch wenn sie nicht Teil unserer Kultur war. Aber wenn man immer die Musik in Verbindung zur Literatur setzt, dann gibt es diesen Bezug, der in diesem Fall mir eine Art Ausflucht geboten hat. Auf eine lebendige, bunte und coole Art und Weise hat es sozusagen eine andere Lebensart gezeigt. Und in meinem Kopf spielten in dieser Zeit einfach dauernd die Beatles. Ich habe mein Zuhause verlassen, ja. Und das Wohnen war dann auch schwierig dort in Delhi. Aber es war wirklich eine tolle Situation, eine tolle Zeit. Und ich brauchte nicht viel, das war auch der Grund. Die Freiheit war das, was mir wichtig war. Ich war weg aus dieser Erdrückung und ich wollte nicht berühmt oder reich sein, aber ich wollte frei sein. Und so zu leben war eine Form von Freiheit.
I had no ambitions. I didn't want to be great or famous or nothing. I just wanted to survive. And that's a liberation in some ways.
Die Geschichte ihres Bruders hat mich auch sehr berührt. Er hat sich nie in dem gleichen Maße von ihrer Mutter gelöst wie sie und er erlitt auch, scheint mir, ungleich mehr unter ihr. Mrs. Roy hat an ihm eigentlich ihren ganzen Hass auf Männer ausgelassen. Wann konnten Sie oder konnten Sie überhaupt mit Ihrem Bruder über diese gemeinsame Kindheit sprechen?
So when we were growing up, somehow we never used to speak about what was happening and we used to only call her she.
Als wir aufwuchsen, sprachen wir nie über das, was passiert ist. Wir nannten sie auch immer nur sie. Tatsächlich hat sie uns auch ziemlich auseinandergehalten. Und dann bin ich ja gegangen von zu Hause und dann habe ich 7 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Und es gab ja auch damals keine E-Mails, keine einfachen Telefonverbindungen und so weiter. Aber dann hat eines Tages mein Bruder meinen Vater gesucht, von dem meine Mutter ja geschieden war, und gefunden. Er lebte damals als Alkoholiker ziemlich runtergekommen in Kalkutta. An ihm ging es nicht gut. Und mein Bruder hat ihn dann nach Delhi geholt. Und als wir aufgewachsen sind, hat unsere Mutter ihre ganze Wut auf ihren eigenen gewalttätigen Vater, auf Männer allgemein und auf ihren eigenen Bruder an meinem Bruder ausgelassen, der ja nur ein kleiner Junge war. Und sie war ihm gegenüber tatsächlich sehr gewalttätig. Sie war auch mir gegenüber gewalttätig, aber anders. Und jetzt sind mein Bruder und ich sehr eng. Aber sie konnte früher nicht damit gut umgehen, dass wir zu eng beieinander waren. Sie wurde dann eifersüchtig oder witterte irgendwelche Verschwörungen gegen sie, drohte dann mit Krankenhausaufenthalten und so weiter. Sie war Asthmatikerin. Erst jetzt sind wir wirklich eng zueinander gekommen. Er hat das Buch gelesen und hat gesagt, er musste lachen und weinen gleichzeitig, als diese Erinnerungen wieder hochkamen, als er über sie gelesen hat. Und ich habe das Buch dann tatsächlich in Cochin präsentiert, vorgestellt, die Buchpremiere. Und er war dort in seinem Heimatort. Und er ist dann auf die Bühne gegangen und hat Let It Be gesungen. Mother Mary Comes to Me aus der Titelzeile. Und er hat dann auch gesagt ins Mikro zu allen, die da waren, meine Schwester ist die Tochter unseres Vaters. Sie hat seinen Humor, seine Wesensart. Sie ist nicht wie die in dem Buch beschriebene Mutter. Wie gesagt, jetzt sind wir sehr eng und wegen unserer gemeinsamen Vergangenheit, über die wir bis vor kurzem kaum gesprochen haben. Aber ich muss auch sagen, seine Gefühle gegenüber Mrs. Roy sind ganz andere als meine. Er hat nicht diese Liebe gespürt, die ich empfunden habe. Und manchmal beneide ich ihn um seine Klarheit. Es ist ja so, dass auch Personen, die im gleichen Haus aufwachsen, ganz unterschiedliche Dinge mitnehmen können. Vielleicht liegt es auch daran, dass er ein Junge war und ich ein Mädchen. Und vielleicht auch, dass er jetzt ein Geschäftsmann ist und ich Schriftstellerin.
People even living in the same house have different ways of experiencing things. Because he was a boy and I was a girl, it was different. And because he's a businessman and I'm a writer, it's different.
Sie haben, Arundhati Roy, finde ich, einen ganz einzigartigen Stil. Ich finde ihn sehr sinnlich, sensibel. Also es ist eine Sprache für mich, die gleichzeitig die Realität einfängt und mit ganz überraschenden, oft Bildern angereichert ist. Eine berühmte Kritikerin aus Österreich hat ihr aktuelles Buch wie ein leichtes Rauschmittel genannt. Und ich muss sagen, ich weiß, was sie damit meint. Können Sie beschreiben oder erklären, wie Sie sich in so einen Schreibzustand versetzen? Also einerseits offen zu sein für die Welt, aber eben auch für Ihre eigene Fantasie.
That search for language and that search for the voice that you write with, whether it's a book of fiction or whether it's a political essay.
Ich denke, diese Suche nach der Sprache und die Suche nach der Stimme, egal ob es sich um fiktive Texte oder um einen politischen Essay handelt, ist die fundamentale Tätigkeit einer Autorin oder eines Autors. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich schreibe, dann erzähle ich jemandem, den ich liebe, was ich denke, was mir durch den Kopf geht und warum ich es denke, wie ich die Dinge wahrnehme. Und dass der Stil meines Schreibens so wahrgenommen wird, manchmal mit Verwunderung oder Ablehnung oder ja, ungewohnt, das liegt vielleicht daran, daran, dass ich wirklich literarische Fiktion schreibe, also Texte, literarische Texte und diesen Stil vielleicht auch in anderen Texten dann dabei habe. So wie Fellini gesagt hat, dass unsere Fantasie realer ist als die Realität und dass man die Dinge dann so wahrnimmt. Aber ich finde es ziemlich schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es einfach meine Praxis ist. Das ist es, was ich mache, so schreibe ich. Für mich ist das Schreiben eine Art Audio-Track, also eine Tonspur, die abläuft. Ich höre es, wenn ich schreibe. Der Rhythmus dieser Sprache ist mir sehr wichtig und es ist fast wie ein Song, wie ein Musiktrack, der im Hintergrund abläuft.
The rhythm of the language is as much part of everything that I do. It's almost like a music track for me.
Sie haben die indische Regierung immer wieder kritisiert, zum Beispiel für ihren Hindu-Nationalismus, für die Militärgewalt in der Region Kaschmir. Und auch gerade müssen Sie befürchten, dass Sie wegen einer alten Aussage zur Kaschmir-Politik, einer 15 Jahre alten Aussage, dass deswegen Anklage gegen Sie erhoben wird. Ihr Buch Azadi heißt Freiheit, das ist gerade verboten worden, zusammen mit einigen anderen Büchern in dieser Region in Kaschmir. Sie haben trotz allem Indien nie verlassen. Können Sie uns erzählen, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen oder mit welchem Gefühl Sie heute dort leben, wie Sie sich bewegen können durch Indien oder auch durch die Welt?
So, India's becoming, especially since 2014.
Indien wird besonders seit dem Jahr 2014 immer mehr zu einem Ort, in dem es schwer wird zu arbeiten, in dem es schwieriger ist zu arbeiten und zu schreiben. Das gilt für alle Autoren, Journalisten, für Filmemacher und ich sage immer, richtige Journalisten können in Indien eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Mehr als Journalist ist es, je besser du bist, umso geringere Chancen hast du, richtig arbeiten zu können. Das ist die Situation momentan. Ich selber suche in Indien Wege, um dort weiter arbeiten zu können. Ich habe viele Freunde, die im Gefängnis sind, viele sind auch tot. Aber ich habe selbst nie außerhalb von Indien gelebt und es ist schwer, mir das Weggehen vorstellen zu können. Und das ist nicht so, dass ich das nicht könnte. Ich hätte ja Möglichkeiten, irgendwo anders auf der Welt zu leben. Aber es gibt diese Gemeinschaft in Indien. Es ist ja nicht so, dass alle weg sind. Wir sind ziemlich viele dort, denen an diesem Land liegt, die daran hängen. Wir sind die, die das Land lieben. Die wollen, dass es bestehen bleibt, dass die guten Dinge erhalten bleiben. Und wir werden von denen, die dieses Land zerstören wurden, antinationalistisch genannt. Sie wollen die Kultur, die Literatur, das Kino zerstören, alles, was Schönes und Erhaltenswertes an diesem Land gibt. Es ist sehr schwer, in diesen Umständen nur an mich zu denken. Zu denken, es muss ein besseres Leben woanders geben. Erstens weiß ich nicht, ob es wirklich ein besseres Leben wäre. Und zweitens möchte ich diese anderen Menschen auch nicht alleine lassen, nicht zurücklassen. Und es ist ein bisschen so, als ob man einen Baum fragt, würdest du lieber in einem anderen Wald leben. Ich denke nicht, dass es nicht woanders auch schöne Orte gibt. Ich habe keine nationalistischen Gefühle. Das ist mir absolut fern. Ich bin keine Flaggenschwenkerin oder so etwas. Nichts dergleichen. Aber das ist eben das Wasser, der Wald und die Hügel, die ich kenne.
I'm not a flag waver. I have no interest in those things at all. In fact, I find them almost repulsive, you know. That's the water and the forest and the hills that I know.
Jetzt setzen Sie sich, Arundhati Roy, seit fast 30 Jahren ein gegen Nationalismus, gegen Autoritarismus. Und weltweit scheinen aber autoritäre Regime, die eben oft auch in enger Verbindung stehen mit kapitalistischen Unternehmen, nicht weniger zu werden, eher mehr. Wir schauen in Deutschland natürlich auch alarmiert in die USA. Gleichzeitig haben wir hierzulande eine rechte, in Teilen rechtsextreme Partei, die immer einflussreicher wird, die gerade die zweitstärkste Kraft ist im Deutschen Bundestag. Stellen Sie sich manchmal vor, was Ihre Mutter zu dieser Welt gesagt hätte, wenn sie in der noch leben würde oder wie sie noch Kraft finden würde?
Well, she was pretty authoritarian herself, you know, but
nun, sie war selbst eine ziemlich autoritäre Person. Aber wie ich in dem Buch schon sagte, es war wie eine Sekte. Sie war Mutterguru und sie verlangte totale Unterwerfung. Aber Spaß beiseite. Also überall auf der Welt gibt es jetzt diese Entwicklung, diese Situation. Und in Indien hat das schon früh angefangen, 2014. Lustigerweise wurde ich von CNN in einem Interview vom Moderator gefragt, Sie haben durch durchlebt, was hier jetzt in den USA gerade beginnt. Dieser Abbau der Demokratie, das Aufkommen der Rechtsextremen und so weiter. Können Sie uns irgendeinen Rat geben? Ich habe wirklich lange gelacht. Also dieser Mainstream-Sender, der CNN, fragt mich, die Linksaußen Arundhati Roy, ob ich ihnen einen Rat geben kann. Weil vorher wurde ja alles, was ich gesagt habe, in so eine extrem linke Ecke gedrängt. Meine Position wurde als etwas gesehen, was man in so einem Sender nicht unbedingt erwartet hätte. Ich habe ein Essay geschrieben, Democracy is Failing Light. Da geht es darum, wie die Demokratie versagt, dieser Verbindung von Unternehmen mit dem Faschismus und der Rechtsaußen etwas entgegenzusetzen. Beim CNN habe ich dann gesagt, der einzige Rat, den ich Ihnen geben kann, ist, wenn es schon passiert ist, dann ist es zu spät. Dann kann man es nicht wieder rückgängig machen. Deswegen muss man jetzt handeln. Und in Indien sehen wir das. Die Medien, wie sie einmal bestanden haben, sind eigentlich nicht mehr existent. Alles, was man dort hört, ist Hetze, Gewalt, Einseitigkeit. Die großen Firmen besitzen in Indien alle Medien, 25 verschiedene Nachrichtenkanäle. Und man hört auf die Regierung. Ohne diese Medien könnte die Regierung nicht überleben. Das hängt wirklich alles zusammen. Man sieht jetzt in den USA, wie Institutionen zusammenbrechen, wie die Medien immer stärker nach rechts abrutschen. Und noch sind sie dabei, die Regierung zu kritisieren. Aber ich denke, auch sie werden fallen. Also es ist so, dass ich mit diesen Medien ja auch nicht in allem übereinstimme, was jetzt Gaza betrifft zum Beispiel. Aber trotzdem üben sie immer noch ein bisschen Kritik. Man sieht, in den USA sind die Medien, tendenziell die Massenmedien, auch eher rechts, aber eben noch nicht wie die Regierung. In Indien gibt es da keinen Unterschied. Die Regierung und die Medien sind eins. Ja, aber wenn es so weitergeht, wird es wirklich zu einem Desaster führen. Auch was die Welt betrifft. Wir sehen eine Situation, die anders als in den vergangenen Jahren dadurch geprägt ist, dass Länder Waffen haben, mit denen sie an einem Nachmittag ein ganzes Land zerstören könnten. Dann haben wir diese entsetzliche Umweltzerstörung, die überhand nimmt. Und das ist ein Konflikt, der alles andere überschattet. Man mag jetzt von Identitätsdebatten und sonst was sprechen, aber wir müssen in der Lage sein, auf diesem Planeten überhaupt leben zu können. Dafür müssen wir langfristig denken. Wir müssen sozusagen ganzheitliche Dissidenten sein. Wir dürfen nicht uns in Einzelthemen verzetteln, sondern wir müssen das Gesamtbild im Kopf behalten, ein zusammenhängendes Weltbild sehen. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Riesenproblem.
But are looking at the underlying factors in a lot of the conflicts today and come up with a coherent worldview, we are in a lot of trouble.
Arundhati Roy, thank you for sharing your story and sharing your thoughts with us.
Thank you, it's my pleasure to speak to you.
Und vielen Dank auch an Marei Amir, die unser Gespräch übersetzt hat. Wir haben gesprochen über Meine Zuflucht und Mein Sturm von Arundhati Roy. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Annette Grubes, erschien im Fischer Verlag, 368 Seiten, kosten 26 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Hatto Terhatzeburg und ich lese gerade das Buch Was Liebe aushält von Esther Perel. Das ist ein Sachbuch und sie hat in diesem Buch den Fokus darauf gelegt, zu schauen, warum gehen Menschen in Beziehungen fremd. Was ich so toll finde, dass sie versucht, wirklich ohne Wertung, ohne Moral die Menschen zu verstehen. Warum machen sie das eigentlich? Ja, und das Spannende daran ist, dass sie als Paartherapeutin auch viel aus ihrer Praxis berichtet. Sehr lesenswert.
Das sagt Hatto Terhatzeburg. Er liest in Hamburg, Was die Liebe aushält, Untreue überdenken, ein Buch für alle, die jemals geliebt haben. Das ist doch mal ein Versprechen. Oder von Esther Perel, aus dem Englischen übersetzt, hat das Buch Johanna Weiß und es gibt es zum Beispiel als Taschenbuch bei HarperCollins für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Gottfried Benn, der war nicht nur einer der einflussreichsten Dichter in der Nachkriegszeit, er war auch alleinerziehender Vater. Und mit dieser Rolle war er offensichtlich ziemlich überfordert, so sehr, dass er seine 7-jährige Tochter Nele, einer dänischen Opernsängerin mitgab, Ellen Overgaard. Mit der hatte Gottfried Benn eine kurze Affäre, aber für das Kind war diese Frau eben eine völlig Fremde, als die Nele dann nach Kopenhagen mitnahm. Von dort schrieben sich Nele Benn Briefe, und ihr Dichtervater Briefe und die sind jetzt zum ersten Mal vollständig veröffentlicht worden, zumindest soweit die eben überliefert sind und nicht verloren gegangen. Unser Kritiker Jörg Margenau, der hat sich diesen Briefwechsel angeschaut. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Tag.
Was für ein Verhältnis kann man denn jetzt aus diesen Briefen zwischen Gottfried und Nele Benn rauslesen nach dieser, ja, ich will fast ja sagen, tragischen, dramatischen Trennung in ihrer frühen Kindheit?
Dass das nicht ganz unkompliziert war, das kann man sich denken. Und es war vorher auch schon schwierig. Also Ben als alleinerziehender Vater, das ist ja ein Widerspruch in sich. Man kann sich Ben, diesen Arzt für Geschlechts- und Hautkrankheiten, der in Berlin praktizierte, in der Tat in dieser Rolle nicht vorstellen. Und er hat sie auch nie angenommen. Die Mutter von Nele, die ist gestorben. Edith Osterloh, seine erste Frau, überraschend nach einer Operation in Jena. Und er hat vorher eigentlich die Familie, die Frau und die Tochter abgeschoben in eine andere Wohnung. Die haben getrennt gelebt in Berlin, mehr oder weniger. Er kam zu Besuch, weil die Familie ihm zu eng war. Also auch vorher schon war das eigentlich ein Trennungsverhältnis. Ben war kein Vater. Und er hat dann auf der Rückreise von der Beerdigung seiner Frau im Zug diese Opernsängerin Ellen Overgaard kennengelernt und daraus die Affäre. Das macht das ja alles noch viel, viel drastischer. Man kann das eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Dass daraus dann doch eine interessante Beziehung wurde aus Tochter und Vater, ist das Erstaunliche und es liegt dann doch auch an beiden, nämlich an einer Vatersehnsucht, die irgendwie in Ben doch schlummerte. Er wollte ganz und gar die Tochter nicht loslassen, sondern sie war ihm wichtig und wie den Briefen zu entnehmen ist, dann je älter sie wurde, auch die wichtigste Person überhaupt, das beteuerte er immer wieder. Und für sie umgekehrt, aus der dann eine in Dänemark sehr berühmte Journalistin, vor allem für Frauenthemen wurde, war der Vater auch natürlich als Dichter eine wichtige Figur, eine öffentliche Instanz, mit der sie sich auseinanderzusetzen hatte. Aber er war ihr eben auch ein väterlicher Freund in diesen Briefen und eine Art Ratgeber dann, je älter sie wurde. Das Schöne daran ist, dass die beiden sich in den letzten Lebensjahren von Gottfried Benn dann tatsächlich zu einer Freundschaft und zu einer Nähe vorgearbeitet haben, die man sich am Anfang kaum hätte vorstellen können. Und dazu musste allerdings Nele dann doch erwachsen sein und es musste auch der Nationalsozialismus vorbei sein, dass dann auf einer anderen Ebene diese Beziehung möglich wurde.
Ja, Sie haben das Stichwort Nationalsozialismus jetzt schon genannt, dieser Briefwechsel, oder es sind eben Briefe aus der Zeit von 1930 bis 1956, die hier veröffentlicht sind. Welchen Blick hat denn jetzt eben diese Tochter Nele aus dem dänischen Exil, Sie haben schon gesagt, als dann auch berühmt werdende Journalistin, welchen Blick hat sie auf Deutschland und vielleicht auch auf die Rolle ihres Vaters im Nationalsozialismus?
Sie hat in Dänemark natürlich, weiß ich nicht, der deutschen Propaganda ausgeliefert und hatte deshalb von vornherein einen freieren, unbestechlichen Blick und hat schon 1933 an die Ben-Freundin Tilly Wedekind geschrieben, das Dritte Reich, für das Papa so eintritt, gefällt mir von hier aus gar nicht. Also sie war da sehr distanziert. Die Dänen haben ja dann auch die deutsche Besatzung erlebt, einige Jahre später und auch das war eine sehr zwiespältige und schreckliche Erfahrung. Die Deutschen waren da nicht beliebt und es war für sie als Tochter eines deutschen Vaters, eines deutschen Dichters, der ja 1933 durchaus begeisterter Nazi war, schwierig in Dänemark eben auch sich zu behaupten als Feindeskind. Ja, sie wurde Dänin dann mehr und mehr. Sie hat die deutsche Sprache auch unter Schwierigkeiten nur gesprochen. Es ist auch den Briefen zu entnehmen, dass sie immer wieder die Worte sucht oder dann nachschlagen muss im Lexikon und das dann auch formuliert, wie fern ihr das alles rückt. Also sie ist tatsächlich zu Dänin geworden und hat da politische Kontroversen mit ihrem Vater, die allerdings in den Briefen eher nicht ausgetragen werden. Auch für die Nachkriegszeit gilt das dann. Das sind zwei Begegnungen vielleicht hervorzuheben, die in den Briefen nur am Rande vorkommen. Einmal hat sie ihn besucht, 1937 in Hannover, wo er Militärarzt war. Da hat Ben aber noch so diese abwehrende Haltung gegenüber die Tochter gehabt und gesagt, meine Güte, jetzt ist die da und da muss man den ganzen Tag reden. Das ist ja fürchterlich. Und 1946 kam sie dann in britischer Militäruniform nach Berlin, nach West-Berlin, wo Ben lebte. Und als Journalistin war sie da in Deutschland und hat festgestellt, dass die Deutschen so gar nichts gelernt hatten. Sie fand dieses Land und die Zerstörung, die sie da erlebt hat, grauenhaft. Und da trat ihr dann Gottfried Benn als ein abgemagerter, alter Mann, grau, entgegen am Tiefpunkt seines Lebens. Er hat ja auch lange nicht veröffentlichen dürfen, dann seit 1936. Er war mehr oder weniger unbekannt öffentlich, musste neu beginnen zu publizieren in der Nachkriegszeit und hungerte da so in Berlin vor sich hin. Und das muss eine ziemlich deprimierende Begegnung gewesen sein.
Ja, absolut beeindruckende auch Vater-Tochter-Geschichten, die Sie jetzt hier uns so nacherzählen, auch aus diesen Briefen, Jörg Margenau. Würden Sie dann sagen, dass sich jetzt durch diesen Briefwechsel, der ja wie gesagt eben erstmals in dieser Vollständigkeit vorliegt, vorher sind immer nur Teile veröffentlicht worden, hat sich jetzt Ihr Bild von Gottfried Benn dadurch verändert?
Ja, ein bisschen dann doch, weil er ist nicht nur der Kühle, der Zynische, der die nihilistische Kälte kultiviert. Er ist eben auch als Vater und auch als Großvater zu erleben. Seine Tochter hatte Zwillinge und er nimmt da sehr viel Anteil, fragt dann auch immer, was er zu Weihnachten schenken kann und kriegt Fotos geschickt. Und dieser Willem Topsö, der Sohn der Nele, war jetzt auch beteiligt an diesem Briefband, dass er Materialien noch beigesteuert hat, also Benns Enkel, dass die beiden Herausgeber Holger Hoff und Stefan Kraft nutzen konnten. Benn selbst ist der Tochter gegenüber ein Ratgeber auch in Frauendingen, so kennt man Benn ja auch, wenn er ihr zum Beispiel schreibt, als es um die Ehe geht, ob sie da jetzt rein soll oder nicht, ob sie heiraten soll oder nicht, dann schreibt er ihr so einen typischen Benn-Satz wie, du weißt ja, ein Mann will von einer Frau nicht am Gehirn berührt werden, sondern ganz woanders. Oder er setzt sich mit ihr auseinander, wenn es um Erziehungsfragen geht, oder möchte ihr auch klar machen, dass sie die wichtigste Person ist, wichtiger als seine zweite oder dritte Ehefrau, die er dann ihr vorstellt. Hertha sagte dann zu seiner Tochter, ja, der ist ja ein ganz reizender Gebrauchsgegenstand, so im Original, aber du musst dir keine Sorgen machen, du bleibst für mich immer die wichtigste als meine Tochter. Man erlebt Benn eben auch als warm, als zugewandt, als besorgt. Und hat auch die Tochter ist natürlich neu zu entdecken, Nele, die man immer nur als Briefempfängerin bisher kannte, aber jetzt als eine selbstbewusste, kluge Frau, die ihrem Vater durchaus gewachsen war und die ihn vielleicht auch ein bisschen gelegentlich gesagt hat, politisch, wo es lang geht in der Nachkriegszeit.
Also entdecken kann man das in diesem Briefwechsel. Das sind Briefe von 1930 bis 1956 mit Ausblicken auf das Briefnetzwerk 1917 bis 1956. Die Briefe haben sich geschrieben, Gottfried und Nele Benn, und herausgegeben wurde der Band von Holger Hoff und Stefan Kraft. Es erschien bei Klett-Cotta und Waldstein, 700 Seiten, 66 Euro kosten die. Vielen Dank für die Buchkritik und für die Einordnung an Jörg Margenau.
Danke auch.
Es ist das Buch, über das die Welt diese Woche gesprochen hat, Nobody's Girl. Die posthum erschienenen Memoiren von Epstein-Opfer Virginia Giuffre. Im April hat Giuffre Suizid begangen. Sie war zuletzt Anwältin und als Teenagerin, da ist sie zu einem der Opfer von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geworden. Auch darum geht es in Giuffres Autobiografie. Gestern ist die auch als E-Book in deutscher Übersetzung erschienen. International ist das Buch schon seit einigen Tagen ein Bestseller. Und ich kann jetzt darüber sprechen mit Dagmar Seeland. Sie ist London-Korrespondentin für das Magazin Stern und sie hat sich nicht nur mit Virginia Giuffre, sondern auch mit diesem Buch jetzt beschäftigt, ist am Telefon. Guten Tag, Frau Seeland.
Guten Tag, hallo.
Was ist das denn für ein Leben, das Virginia Giuffre jetzt in diesem Buch beschreibt? Wie war ihr Leben?
Ihr Leben war vor allem sehr tragisch und traumatisch, von Anfang an, von frühester Jugend an. Sie ist mit 7 Jahren von ihrem Vater missbraucht worden, später auch noch von einem Familienfreund und ist dann auch noch als Jugendliche in die Fänge eines stadtbekannten Pädophilen geraten in Miami, bevor sie überhaupt auf Epstein und Ghislaine Maxwell, seine Komplizin Ghislaine Maxwell, stieß.
Ein tragisches Leben, sagen Sie. Nun ist über Ihr Buch Nobody's Girl ja diese Woche schon viel gesprochen worden, vor allem immer wieder im Zusammenhang mit dem britischen Prinz Andrew. Man hatte spekuliert, ob es da jetzt bislang unbekannte Vorwürfe noch in diesem Buch gibt, die ihn belasten. Mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen, was ich gelesen habe, das Buch enthüllt jetzt eigentlich nichts, was nicht schon bekannt gewesen wäre über Epstein, über seine Missbrauchsmaschinerie. Warum schlägt das Buch jetzt trotzdem solche Wellen?
Sie ist überraschend vorsichtig mit dem Namen nennen. Es ist sicher verständlich, weil die Opfer, alle Opfer haben Angst vor der einflussreichen Männern, die nicht genannt werden wollen und diese Frauen ja mundtot machen. Das ist das Tragische dabei. Andrew wird öfter erwähnt. Es stimmt, das ist nichts faktisch Neues zu seinen Taten in dem Buch. Aber man bekommt in dem Buch ein Gefühl dafür, wie das wirklich für diese Frauen war. Wie die überhaupt in diese Fänge von diesen Leuten gerieten. Epstein ist sehr manipulativ, genauso wie Ghislaine Maxwell, die noch dazu ihren weiblichen Charme benutzt hat und ihre Ausstrahlung, um diese Mädchen überhaupt da reinzulocken. Und wenn man einmal in diesem Netz war, das beschreibt Jouffre sehr gut in dem Buch, ist es ganz schwer, da rauszukommen. Vor allem, wenn man eben mittellos ist, wenn man jetzt wirklich aus armen Verhältnissen kommt. Und so war das ja bei vielen dieser Frauen. Und Andrew beschreibt sie noch so detailliert, der ist nun mal, und es ist vielleicht nicht ganz fair, einer der wenigen Männer, der bisher genannt wurde. Weil eben, wie gesagt, weil die anderen mit großen Prozessen drohen, um ihre Namen aus den Headlines zu halten.
Wie liest sich das Ganze denn jetzt als Buch? Also in welchem Ton erzählt das Virginia Jouffre?
Es ist sehr persönlich geschrieben. Ist sehr gut strukturiert. Also wer es jetzt nur lesen will aus voyeuristischen Gründen, wird wahrscheinlich enttäuscht werden, weil es ist nur ein Viertel des Buchs. In einem Viertel des Buchs geht es um ihre Zeit mit Epstein und Maxwell. Der Rest, es geht um den langen Prozess und sie beschreibt ihn auch den Skandal, den doppelten Skandal. Der erste ist der Missbrauch an sich. Der zweite ist, wie lange sich Epstein mit Hilfe von vielen Kontakten an einflussreichen Posten der Gerechtigkeit entziehen konnte, nämlich fast 15 Jahre. Der Stil des Buches ist eben wirklich sehr persönlich gehalten. Man lernt Virginia Jouffre kennen als doch eine sehr warmherzige Person, Frau, die trotz allem Trauma in ihrem Leben immer wieder versucht hat, das Menschliche rauszuholen in anderen. Und wahrscheinlich wurde sie auch deshalb diese Schlüsselperson der Opfer. Sie war die erste, eine der ersten, glaube ich, die sich namentlich genannt hat, nicht mehr sich hinter diesen anonymen Jane Doe-Namen versteckt hat, sondern mit ihrem eigenen Namen aufgetreten ist, sowohl in den Medien als auch vor Gericht. Ich glaube wirklich, diese Warmherzigkeit und der Mut dieser Frau, trotz dieses Lebens, was sie vorher hatte, so auch so ehrlich über all das zu reden, der ist, glaube ich, sehr inspirierend gewesen, auch für die anderen Frauen. Ich glaube, es gab viele Frauen, die erst sich namentlich gemeldet haben und öffentlich aufgetreten sind, weil sie sich inspiriert fühlten von Virginia Jouffre. Und man kann das verstehen, wenn man das Buch liest, warum das so ist.
Das Buch Nobody's Girl, meine Geschichte vom Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit. Geschrieben hat es Virginia Roberts Jouffre und in der deutschen Übersetzung erscheint es als Buch erst Mitte November bei Yes Publishing. 400 Seiten, 26 Euro kosten die dann. Das E-Book, das gibt's jetzt schon zu kaufen für 21,99 Euro. Vielen Dank an Dagmar Seeland für ihre Einordnung von diesem Buch. Vielen Dank.
Vielen Dank.